Zurück auf Anfang. Ich weiß nicht, was euch bei dieser Aussage durch den Kopf geht. Zurück auf Anfang. Das kann heiter sein. Das kann unangenehm sein. Das kann manchmal auch sehr befreiend sein. Es fühlt sich sehr verschieden an, je nach Situation. Ich fange mal mit den schwierigen Situationen an. Also, es kann frustrierend sein, zurück auf Anfang zu müssen. Ich gebe ein kleines Beispiel aus der Arbeitswelt. Ich hatte ein Dokument am Computer zu erstellen und musste es in eine bestimmte Form bringen und es gelang einfach nicht. Ich habe da viele Stunden dran rumprobiert und irgendwann kam der Punkt, wo ich sage, stopp jetzt, ich ziehe jetzt die Reißleine, ich fange nochmal von vorne an und dann ging's. Also wenn man so den Reset-Knopf manchmal drückt, ist es zwar unangenehm in diesem Fall, nochmal anfangen zu müssen, weil man wollte das ja eigentlich viel schneller machen. Aber gut, dass wir manchmal eben anfangen können und dass sowas auch hilft, zum gewünschten Ziel zu kommen. Zurück auf Anfang. Manchmal, wenn wir einen Fehler gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr Fehler macht, also ich mache manchmal Fehler, dann kann es eine große Befreiung sein, wenn wir das irgendwie wieder ausbügeln können. Geht ja nicht immer, aber manchmal ist das so, dass wir dann froh sind, zurück auf Anfang zu dürfen und eben nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Ihr kennt ja die Redewendung, aus Fehlern lernt man, und das ist ja wirklich auch was Positives, dass wir aus solchen, ja manchmal unangenehmen Erfahrungen auch etwas lernen können und es beim nächsten Mal besser machen können. Ich weiß nicht, ob euch vielleicht auch Erinnerungen aus der Jugend oder wo auch immer her einfallen, wo ihr mal so richtig was verbockt habt, also etwas getan habt, wo ihr vielleicht vor Scham im Boden versinken wolltet oder so, was euch sehr peinlich war, was euch sehr unangenehm war und wo sich das dann doch irgendwie wieder glücklich lösen ließ. Mir fallen da so einige Situationen ein. Es ist befreiend, wenn wir da wieder rauskommen und wenn wir auf ein verständnisvolles Gegenüber treffen, also wenn wir neu anfangen müssen oder auch dürfen. Das hilft uns, neu aufzubrechen. Heute begeben wir uns in die Welt des Alten Testaments. Es ist ja schon gesagt worden, wir folgen den Spuren des Propheten Jona. Ihm ist in der Bibel ein ganzes Buch, man könnte auch sagen, ein Büchlein gewidmet mit insgesamt 4 Kapiteln. Und mir fiel das so ein zu seinem Leben, deswegen habe ich das jetzt so ausgeführt. Man könnte sein Leben und auch die Botschaft, die er bringt, mit diesen Worten zusammenfassen, zurück auf Anfang. Ich werde das gleich erklären. Interessant ist bei Jona, bei diesem Propheten, dass er eine Sonderstellung unter den Propheten hat. Die meisten von euch werden sich etwas in der Bibel auskennen. Es gibt ja dicke Prophetenbücher. Also der Prophet Jesaja, 66 Kapitel. Da ist ganz viel Botschaft, die Jesaja übermittelt. Und was es mit der Person, was es mit dem Schicksal des Propheten auf sich hat, da erfahren wir ganz wenig. So ist das in den meisten Prophetenbüchern. Also sehr viel Botschaft, sehr viele Worte. Und ganz wenig, manchmal gar nichts, nur eine Zeile, wer von wem der Sohn war und welchen Beruf er hatte und das war alles. Im Büchlein Jona ist das genau umgekehrt. Wir erfahren ganz viel vom Leben des Propheten Jona und die Botschaft, die er hat, ist nur ganz kurz. Sie besteht nur aus einem Satz, die schauen wir uns nachher auch nochmal an. Deswegen kann man sagen, das ganze Leben des Propheten Jona mit seinem Auf und Ab, auch das schauen wir uns gleich an, ist die Botschaft. Zurück auf Anfang. Im ersten Kapitel des Jona-Buches, wir haben heute das dritte Kapitel, aber im ersten Kapitel heißt es, es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Wie auch immer das geschehen ist, Jona hat das gemerkt, Gott redet mit ihm. Und dann mit meinen Worten formuliert, kriegt der Jona den Auftrag, geh los, ich schicke dich jetzt zu den Feinden, zum Erzfeind, in die Stadt Ninive. Und dort sollst du hingehen, Jona, und in meinem Auftrag predigen. die ersten beiden Verse im Jona-Buch. Ihr wisst wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Jona geht nicht direkt dahin, sondern er macht sich auf den Weg, aber in die falsche Richtung. Er sucht das Weite. Er will vor Gott fliehen. Er drückt sich. Er will den Auftrag Gottes nicht annehmen. Ist ja auch kein schöner Auftrag, Bußprediger beim Feind zu sein. Und er findet sich schließlich auf stürmischer See wieder, wo ihn die Seeleute der Flut, und das heißt eigentlich dem sicheren Tod, übergeben. Wenn da nicht, ihr kennt die Geschichte, sie ist so wunderbar, der große Fisch wäre, der im Auftrag Gottes, so heißt es, Gott sandte diesen Fisch, ankam, den Jona aufnimmt oder verschluckt, je nachdem, wie man es will, und Jona erstmal gerettet ist. Und in diesem Fischbauch erfährt der Jona einen großen Sinneswandel, errettet im Rachen des Todes, und er bekommt mit, ich kriege eine zweite Chance. Und da fangen wir jetzt an in der Geschichte, die wir gelesen bekommen haben. Er ist zurück an Land und muss, oder sollte man besser sagen, zurück auf Anfang. Wie ihm das damit erging, dass er jetzt nochmal loszieht, das erzählt die Bibel nicht. Ist oft so. Viele Dinge, die uns vielleicht interessieren, wie es den Leuten so persönlich ging, sagt sie nicht. War er frustriert? War er widerwillig? War er froh, noch einmal zu beginnen? Kurz und knapp heißt es, ich lese das nochmal vor, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Also, Jona ist bereit und wieder redet Gott und heißt, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Also zurück auf Anfang. Wo nimmt alles seinen Anfang? Beim Wort des Herrn, der am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, der die Tiere gemacht hat, der danach den Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat. Und der jeden Menschen und vermutlich auch jedes Tier ruft, ihm auf dieses Wort hin, auf dieses Schöpferwort hin Antwort mit dem eigenen Leben zu geben. Auch Jona zur Antwort geben mit seinem Leben, der nun ein zweites Mal von Gott gerufen wird. Ich habe mir die Frage gestellt, kann man daraus eine Regel ableiten? Also, dass das ein typischer Zug ist von Gott, dass er mehrmals ruft, dass er uns eine zweite Chance gibt, dass er nicht nur einmal redet, wie bei Jona, der erst nicht will, und dann das zweite Mal das lässt und sagt, ich suche mir jetzt jemand anders. Und ich glaube, ja, wir dürfen das sagen. Gott ist jemand, der oft ruft, der auch heute ruft, der oft in irgendeiner Weise auch zu uns spricht. Und ich glaube, das macht er deshalb, und das zeigt diese Jona-Geschichte so eindrücklich und auch so schön. Gott hat ein großes, weites, liebevolles Herz. Und deswegen hat er so viel Geduld und so viel Langmut, wie es in einem alten Wort heißt, dass er möchte, dass die Menschen den Weg zu ihm finden. Er ist also so menschenfreundlich, dass er in seinem Bemühen nicht so schnell aufgibt, wie wir manchmal vielleicht, sondern dass er wirklich ruft und wieder ruft, ein zweites Mal, vielleicht ein drittes Mal, vielleicht auch ein viertes Mal. Hier klingt also die große Zusage der Bibel, des Evangeliums an. Jesus sagt das dann später auch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Hört das. Gott ruft, Gott lädt ein zum Leben. Verpasst das nicht. Gott will dein Leben und nicht dein Untergang. Zurück zu Jona. Dieses Mal gehorcht der Prophet diesem Wort des Herrn und geht los. Er macht sich auf den Weg in die große Stadt Ninive. Das ganze Leben als Umkehr zu Gott. Jetzt heißt es in unserem Text, Jona zieht ein in die Stadt und predigt. Und jetzt zählt mal die Worte oder die Buchstaben. Die Predigt ist sehr kurz. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Stellt euch mal vor, ich würde hier vorne stehen und sagen, 40 Tage und du gehst unter. Nichts weiter, nichts von Gott, nichts, was das weiter soll, keine richtige Predigt. Also man merkt, es ist schon ein bisschen befremdlich. Eine Predigt, die diesen Namen verdient, auch eine feurige Bußpredigt, von mir aus eine Höllenpredigt oder was immer der Jona vielleicht machen wollte, die stellt man sich anders vor, ich zumindest. Aber nicht diese dürren Worte, wo nur diese Botschaft drin ist und eigentlich auch, naja, gar keine Einladung. Es ist wirklich nur eine Zeitansage. 40 Tage hast du noch. Das predigt Jona. Und ich schlussfolgere daraus, dass er das lustlos macht und dass es auch ein bisschen lieblos ist, dass er das so kurz sagt. Wir kennen das ja. Wenn wir so notgedrungen jemandem was sagen und wollen nicht, dass er es versteht, dann sagen wir es ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal macht, aber ich mache das vielleicht auch manchmal. Man sagt es ein bisschen kürzer, dass man denkt, naja, ich habe es gesagt, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass er es nicht versteht. Jona verkündigt in dieser Weise das Gotteswort, das Gerichtswort. Also keine Begründung, nur die Zeitspanne. Offenbar predigt Jona, oder ist die ganze Mission, die der Jona unternimmt, nur wirklich sehr zähneknirschend, notgedrungen, gezwungenermaßen, dass er das so tut. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Am Ende wird freilich nur zählen, dass dieses Wort, was Gott in den Mund dieses unwilligen Propheten legt, am Ende auch ankommt. Dass Jona es tatsächlich auch getan hat, wenn auch widerwillig, das Wort auszurichten und dorthin zu gehen. Nach menschlichem Ermessen ist die Chance zwar verschwindend gering, aber trotzdem, ein echtes Wunder, reagieren die Bewohner Ninives überraschend einsichtig und in großer Geschlossenheit auf diese Predigt Jonas. Und es wird gesagt, dass eine regelrechte Bußbewegung einsetzt und alle, ausnahmslos alle, alles in dieser Stadt von dieser großen Bewegung erfasst werden. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Also, es ist nicht zu fassen, dass ausgerechnet die Feinde, ausgerechnet die Menschen, die gar nicht dem jüdischen Glauben anhängen, als die Gottlosen in Sicht der Juden, dass die auf diese dürre Gerichtspredigt hin zu glauben anfangen und ihr Leben umwenden. Und jetzt wird auch schön beschrieben und auch schön ausgedeutet, dass dieses Umkehren zu Gott nicht nur so ein Gedanke im Kopf ist, sondern ein Entschluss, eine Lebenswende, die mit vielen äußeren Zeichen einhergeht. Sie rufen ein Fasten aus. Sie ziehen sich ein Trauergewand an. Sie beten alle inbrünstig. Und ich weiß nicht, ob ihr das beim Verlesen schon gehört habt. Mir ist noch was aufgefallen. Bei dieser großen Bußaktion sind zwei Personengruppen dabei, die man eigentlich nicht erwarten würde. Also Personengruppen, zwei Gruppen dabei. Einmal heißt es von dem König ausdrücklich, dass er auch selber das für sich angenommen hat. Ist ja bei so großen Volksentscheidungen nicht unbedingt so. Wird das vielleicht angeordnet von oben her und die anderen müssen es machen. Der König selber fastet mit und er ordnet aber an, dass alle Tiere fasten sollen und ein Bußgewand anlegen sollen. Steht hier. Ich kann mir es nicht so genau vorstellen, wie das geht, aber gemeint ist ja wohl Folgendes, dass die ganze Schöpfung, die Gott ja gemacht hat, die er ja auch bei sich haben will, dass die ganze Schöpfung zu Gott umdreht und zu ihm betet. Im Römerbrief gibt es später eine Stelle, wo der Apostel Paulus sagen wird, die ganze Schöpfung lechzt der Erlösung entgegen. Deswegen muss man das so sagen, die Tiere beten hier mit, damit Gott sie erhört, damit sie wieder Gnade finden. Also, großes Wunder, das ganze Volk kehrt um, Jona ist umgekehrt und dieses Volk findet den Weg zurück zu Gott. Das Jona-Buch nimmt viel von Jesus vorweg. Jesus wird später ausdrücklich auf Jona und auf dieses Zeichen des Propheten Jona zurückkommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist uns nicht so bewusst. Wir hören ja lieber die schönen Klänge. Die Antrittspredigt, die Jesus hält, ist zumindest nach dem Matthäusevangelium auch eine Bußpredigt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und vielleicht kennt ihr auch die erste These Martin Luthers, die erste reformatorische These, die er gesagt hat. Er sagt, Luther, das ganze Leben der Christenmenschen soll Buße sein. Umkehr zu Gott, zu dem Gott, der Leben schenkt, der einen Neuanfang schenkt. Diese Aussage passt auch gut zum Evangelium, was wir gehört haben vom großen Abendmahl. Jesus erzählt ja dieses Gleichnis vom Himmelreich. Alle sollen zu Gott kommen. Wenn das eigene Volk nicht will, dann werden die anderen Leute von draußen hereingeholt, von den Straßen und von den Gassen. Allen gilt Gottes Ruf. Deshalb ruft er in Jesus, deshalb ruft er in Jona, deshalb ruft er in seinem Wort uns heute zu ihm. Die Einladung, die Gott ausspricht, gilt nicht nur für die eigenen Leute, also gilt nicht nur für euch, die ihr hier sitzt, sondern für all die anderen draußen, die das jetzt noch nicht hören oder noch nicht gehört haben. Gott will alle. Das ganze Leben, unser ganzes Leben soll ausgerichtet sein auf Gott. Eine Umkehr zu ihm, der uns Leben schenkt. Ich komme zum Schluss mit dem wichtigsten Punkt, den mache ich auch ganz kurz. Der eigentliche Knaller dieses Textes kommt am Schluss, wie das manchmal so ist. Jona hat also gepredigt. Das Wunder geschieht, dass die Leute Buße tun, auch die Tiere. Und jetzt heißt es, wie Gott reagiert. Wir erwarten das vielleicht schon, aber ich will euch noch auf was Besonderes hinweisen. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Gott bereut die Reue Gottes. Wir kennen ja die menschlichen Erfahrungen, wenn wir einen Fehler gemacht haben und etwas bereuen. Das ist Reue, in menschlicher Sicht. Aber steht das wirklich in der Bibel, dass Gott bereut? Für manche ist das was Anstößiges. Ich finde das eine großartige Botschaft. Es geht ja nicht darum, dass Gott Fehler macht. Gott überblickt ja die Sache. Aber weil Gott die Menschen so liebt, weil er sie geschaffen hat, weil er will, dass sie leben, weil er alle will, Menschen und Tiere, deswegen tritt er sich an dieser Stelle selbst in den Weg und nimmt dieses Gericht zurück und zeigt Gnade. Gott zeigt Gnade, Gott zeigt Liebe. Und deswegen können wir an dieser Stelle sagen, ja, Gott zeigt Reue aus seiner großen Liebe heraus. Gott hat Leidenschaft für die Menschen, Gott hat Leidenschaft für die Schöpfung. Und deswegen ist seine Liebe, Gott sei Dank, immer größer als die Enttäuschung, die er mit uns Menschen hat. Sein Wort will alle erreichen, dich und mich, die Menschen, die vor ihm weglaufen. Und alle, die draußen sind und fern von ihm sind, Gott selbst geht zurück auf Anfang und lässt seiner großen Güte weiten Raum. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.